Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge bei Kleine Wunderjade, der Podcast. Das Einschlafen. Ich glaube, das ist das Thema für Beratungsanfragen. Kaum eine Familie, die damit nicht schon mal ihre Herausforderungen hatte. Geht eure Einschlafbegleitung zu lange? Braucht es Einschlafhilfen, die dich langsam belasten? Dann ist diese Podcast-Folge für dich. Wir besprechen, wie dein Kind zur Ruhe kommt und besser einschläft. Vorab habe ich noch eine kleine Bitte an dich. Das ist jetzt schon die 7. Folge meines Podcasts. Wenn dir der Podcast gefällt, wenn dir die Folgen bisher gefallen haben, dann freue ich mich riesig über eine Bewertung von dir. Das hilft mir sehr, diesen Podcast etwas bekannter zu machen. Ich danke dir. So, starten wir ins Thema Einschlafen, Durchschlafen, generell Schlafen. Das ist je nach Alter des Kindes einfach ein Thema, was bei Eltern manchmal mehr, manchmal weniger herausfordernd ist und den Tag beeinflusst. In dieser Podcast-Folge möchte ich dir gerne so ein paar Tipps an die Hand geben, wie das Schlafthema leichter für dich zu lösen ist. Das kann natürlich keine Einzelberatung ersetzen. Ich kann natürlich auch nicht den Schlaf deines Kindes hier analysieren, aber ich möchte dir viele Tipps geben, die hoffentlich eure Schlafsituation leichter machen. Gut, starten wir schon mal direkt ins Thema. Bevor dein Kind einschläft, ist ja die Abendroutine dran. Über das Thema Abendroutine, wie das alles so abläuft, ist ja diese letzte Podcast-Folge oder um dieses Thema hat sie sich ja gedreht. Bedeutet, wir sind jetzt nach der Abendroutine und stehen jetzt kurz vorm Einschlafen. Die Vorbereitung aus der Abendroutine ist an der Stelle sehr, sehr wichtig. Erfüllte Bedürfnisse sind einfach die Grundvoraussetzung. Es kann zum Beispiel einfach niemand mit Hunger oder Durst gut einschlafen oder wenn einem zu warm oder zu kalt ist oder ja, wenn es einem nicht gut geht, weil einfach bestimmte Bedürfnisse nicht erfüllt wurden. Deswegen ist es wichtig, also das kann man sich auch als erwachsener Mensch sehr gut vorstellen. Kinder haben nochmal ein paar mehr Bedürfnisse, die ja extrem an ihnen nagen können, sodass die auf jeden Fall vorher erfüllt werden müssen, wie zum Beispiel nach Bindung oder Nähe. Genau. Und das ist einfach Grundvoraussetzung für guten Schlaf. Das muss gegeben sein, damit dein Kind gut schlafen kann. Nichtsdestotrotz bestehen ja Probleme aber auch darüber hinaus. Und um die geht es jetzt. Probleme beim Schlafen, beim Einschlafen, beim Durchschlafen sind sehr altersabhängig. Oft ist es so, dass ja spätestens bis zum 4. Geburtstag die meisten Schlafprobleme ganz von alleine verschwinden. Denn die meisten Herausforderungen sind nicht wirklich Probleme, sondern es ist mehr so, dass wir einfach mit den natürlichen Verhaltensweisen unserer Kinder überlastet sind. Es ist ja auch nicht so gedacht von der Natur aus, dass man alleine oder nur zu zweit für ein Kind zuständig ist. Und es ist auch nicht gedacht, dass ja Kinder alleine schlafen sollen oder dass sie überhaupt diese Schlafenszeiten haben. Natürlich ist es super verständlich, wenn du als Mama oder Papa abends auch noch ein bisschen Zeit für dich möchtest und möchtest, dass dein Kind um eine bestimmte Zeit einschläft. Wenn man sich das aber so vorstellt, wie die Menschheit sich entwickelt hat und wie sie gelebt hat, also dass wir immer alle beieinander waren, immer alle zusammen, dass abends in der Dunkelheit einfach auch nicht mehr, ja, also höchstwahrscheinlich nicht mehr so viel Aktivität war und sowieso alle beieinander gesessen haben, dann ist es da einfach egal gewesen, wann ein Kind einschläft, wann es aufwacht und so weiter, sondern das konnte sich ganz natürlich ergeben. Das ist heutzutage ja ein bisschen anders. Wir haben Räumlichkeiten, wir haben Zimmer, bei denen wir die Türe zumachen können und möchten oftmals auch am Abend einfach noch ein bisschen mehr Zeit für uns. Das ist auch mit einer der Gründe, wieso wir so an Schlafenszeiten festhalten. Denn wenn wir uns um diese Zeiten gar keine Gedanken machen würden, sondern einfach es nehmen würden, wie es ist und gar nicht auf die Uhr gucken würden, wäre wahrscheinlich auch so schon einiges, ja, einfach ein bisschen entspannter. Nichtsdestotrotz ist es total verständlich, wenn man einfach um eine gewisse Uhrzeit Feierabend haben möchte. Klar muss man da aufs Kind gucken, das ist auch sehr, sehr wichtig. Ich kann nicht ein Kind um 18 Uhr hinlegen, wenn es dann einfach noch nicht bereit ist. Aber trotzdem, erklären sich auch viele Probleme daraus, aus dieser Diskrepanz zwischen natürlichem Schlafverhalten und Erwartungen, die wir so haben an unseren Tagesablauf, an abendlichen Feierabend. Warum sage ich jetzt, dass diese Probleme oft nur so bis 4 Jahre bestehen? Das liegt daran, dass Kinder natürlich auch beim Schlaf eine Entwicklung durchmachen und Neugeborene anders schlafen als 6 Monate alte Babys, die wiederum schlafen anders als 2-jährige Kinder und die wiederum schlafen anders als 6-jährige Kinder. Und das ist ganz normal. Auch Kinder schlafen anders als Erwachsene, rein von der Biologie her. Im Gehirn eines Kindes laufen super viele Prozesse ab, super viel Entwicklung in diesen ersten Jahren und es passiert sehr, sehr schnell, dass sich Dinge ändern. Wenn ein Neugeborenes auf die Welt kommt, hat es zum Beispiel gar keinen Tag- und Nachtrhythmus. Es weiß schlicht nicht, wann die Sonne aufgeht, wann sie untergeht. Es hat ja nur im Bauch gelebt, der Mama bisher. Natürlich kommt da auch ein bisschen Licht durch, aber das ist natürlich verhältnismäßig wenig und hat jetzt auch nicht so den Einfluss. Und Kinder schlafen jetzt zum Beispiel auch super, wenn sie rumgetragen werden. Also zum Beispiel, wenn die Mama eben in der Schwangerschaft auch einfach läuft und es einfach so wohlig schön schaukelt. Kinder schlafen dann also ziemlich gleichmäßig über den Tag verteilt oder über 24 Stunden verteilt. Und dieser Tag-Nacht-Rhythmus, die Ausbildung von Melatonin, also vom Schlafhormon, von diesem ganzen hormonellen Zusammenspiel, das uns bei Dunkelheit schlafen und bei Helligkeit wach sein lässt, muss sich bei Neugeborenen erst noch ausbilden. Und auch später dann, also das braucht so ungefähr 3 Monate, und auch später dann ist der Schlaf anders aufgebaut. Wir gehen jetzt nicht so tief in die Schlafbiologie hinein, da könnte ich jetzt auch noch eine halbe Stunde zu reden, aber es soll hier wirklich um praktische Tipps gehen. Nur einfach, damit du verstehst, alleine vom Gehirn schläft ein Kind nicht über einen gewissen Zeitraum auf dieselbe Art und Weise. Das entwickelt sich im Laufe der Entwicklung immer weiter und es sind immer andere Dinge, die herausfordernd sind. Es macht zum Beispiel auch einen Unterschied, ob ein Kind 3 Monate alt ist oder zum Beispiel 9 Monate und irgendwie gerade Krabbeln übt. Das heißt, auch die motorische Entwicklung spielt auch eine Rolle bei der Schlafthematik. Kinder haben in ihrem Leben, also gerade als Babys, als Säuglinge, als unter Einjährige oder sagen wir mal als unter anderthalbjährige, einfach auch einen Entwicklungsplan im Kopf. Also unbewusst natürlich, das ist so festgeschrieben quasi. Jedes Kind lernt irgendwann laufen. Vorausgesetzt natürlich, wir reden hier über gesunde Kinder, selbstverständlich. Aber in der normalen Entwicklung lernen Kinder irgendwann laufen. Und vorher passiert ja auch eine immense Anzahl an Entwicklungsschritten. Also zum Beispiel, Kind lernt sich drehen, Kind lernt krabbeln, Kind fängt an, sich hochzuziehen, alles Mögliche, du kennst diese ganzen Schritte. Und irgendwann mündet das im Laufen und dann geht's natürlich auch weiter. Aber diese Schritte vom Drehen zum Robben, zum Krabbeln, zum Sitzen, zum Laufen sind quasi festgeschrieben im Plan, im Entwicklungsplan des Kindes. Das ist natürlich ein bisschen unterschiedlich von der Schnelligkeit her, wann genau das dann eintritt, aber trotzdem wird jetzt kein Kind laufen lernen, bevor es sich dreht zum Beispiel. Und es wird auch nicht so sein, dass ein 3-jähriges Kind noch nicht laufen kann, weil es halt noch nicht in der Entwicklung so vorgesehen war. Also dann ist definitiv was falsch. Aber ich möchte jetzt auch nicht zu tief in dieses Motorikthema hinein, denn auch da scheiden sich die Geister. Genau, aber nichtsdestotrotz, was die Auswirkungen auf den Schlaf bedeutet einfach, wenn ein Kind das gerade entwicklungstechnisch auf dem Plan hat, das heißt ganz oft übt, ganz oft abruft, weil das ist ja nichts im Kind, das es bewusst steuert. Es ist ja nicht, dass das Kind sich überlegt, oh, meine Mama und Papa laufen, ich würde jetzt auch gerne laufen. Es ist zwar schon auf eine Art und Weise so, dass die Kinder das sehen und dann eventuell auch nachmachen wollen, aber Kinder werden laufen lernen, egal, auch wenn die Eltern jetzt sozusagen nur krabbeln würden, weil es einfach so festgeschrieben ist im Entwicklungsplan der Kinder. Und wenn sie gerade in dieser Phase sind, wo sie eine bestimmte Bewegung gerade üben, weil es gerade aktuell ist, wie zum Beispiel sich zu drehen oder auch zu krabbeln oder sich hochzuziehen, dann wird das tatsächlich auch im Schlaf und bei der Einschlafbegleitung auf dem Programm stehen. Also diese Motorikarbeit, diese motorische Arbeit, dieser Drang danach quasi, sich auf eine bestimmte Art und Weise zu bewegen, ist in den Kindern festgeschrieben und kommt auch zum Tragen, wenn es Nacht ist, wenn sie einschlafen sollen und so weiter. Weil das einfach der Motor der Entwicklung sozusagen ist und Kinder dazu permanent sozusagen angetrieben sind, diese Bewegung zu machen, damit sie vorankommen. Und wenn Kinder das in sich integriert haben, wenn sie diesen Bewegungsablauf verstanden, vollzogen und geübt haben, ist dahinter ja im übertragenen Sinne einfach ein Haken gemacht. Und manchmal kann es einfach auch sein, dass aufgrund motorischer Entwicklungen der Schlaf unruhig wird, weil ein Kind sich auf einmal nachts einfach in den Vierfüßlerstand begibt und loskrabbeln möchte. Gerade Eltern mit aktiven Kindern werden jetzt wissen, was ich meine. Und dieser motorische Drang, diese Art einer inneren Unruhe, und das meine ich überhaupt nicht negativ, das ist ganz anders gemeint, als es zum Beispiel bei uns Erwachsenen gemeint wäre, wenn wir von innerer Unruhe sprechen. Das ist ja eher ein negativer Zustand, ne? Aber bei Kindern ist das ein total natürlicher Zustand, weil natürlich ist für Kinder nicht, irgendwie da zu liegen oder da zu sitzen und sich irgendwie gar nicht zu bewegen. Sondern dieser Bewegungsdrang, dieser Drang nach motorischem Vorankommen ist ja in Kindern festgeschrieben und absolut nötig für die Entwicklung. Ich finde nur, dass der Begriff der inneren Unruhe, wenn man diese negative Konnotation beiseite lässt, eigentlich ganz gut passt, um zu verstehen, warum sich das auf den Schlaf auswirken kann. Denn wir können nur dann schlafen, wenn wir uns entspannen oder zur Ruhe kommen. Und das ist für Kinder alleine aufgrund ihrer Entwicklung nicht immer so leicht. Dabei dürfen wir ihnen durchaus auch helfen. So, wie funktioniert das jetzt mit dem Thema zur Ruhe kommen? Also zur Ruhe kommen beginnt schon in der Routine. Also in der Abendroutine, was wir die Woche beziehungsweise die Folge davor besprochen haben. Also sollte natürlich in der Routine jetzt nicht irgendwie von Anfang bis Ende Action sein und dann erwartet, okay, ich lege mich jetzt hin mit dem Kind und es schläft. Das ist ja aber auch jedem logisch verständlich, dass das Ganze so ein bisschen mit Ruhe einhergehen muss, möglichst konfliktfrei laufen sollte, Bedürfniserfüllung auch schon so Richtung Schlafen, also einfach auch gedimmtes Licht, gedämmte Stimme sozusagen, also einfach ruhiger das Sprechen, mehr Ruhe auch bei dir selber, ne? Also als Mama und Papa sollte man auch zur Ruhe kommen, wenn man diese Energien natürlich auch überträgt. Aber der letzte Schritt des zur Ruhe kommens ist dann das Einschlafen, und egal wie viel Ruhe man in der Abendroutine hatte, das kann ein Problem sein. Genau, beim Schlafen gibt es drei typische Probleme. Das erste Problem: die Einschlafbegleitung dauert zu lange. Das zweite Problem: die Art des Einschlafens am Abend und in der Nacht sind belastend. Und an der Stelle möchte ich jetzt kurz einen kleinen Hinweis einschieben. Wie du vielleicht weißt, bin ich Abstillberaterin, und Abstillen ist mein absolutes Expertenthema. Also, wenn ich eins kann, dann Abstillberatungen. Das ist wirklich mein Steckenpferd. Die Art des Ein- und Weiterschlafens ist ja manchmal, / oft, kommt aufs Alter an, mit dem Stillen verknüpft. Und wenn dein Problem beim Schlafen das Stillen ist, also wenn du nicht mehr so gerne zum Einschlafen und zum Weiterschlafen stillst, ich gehe in dieser Folge nicht explizit auf das Abstillen ein, also wie du da irgendwie was verändern kannst, das ist für nächste Folge geplant. In der nächsten Folge wird das Thema sein, beziehungsweise ich fasse drei Themen zusammen, da geht es ums Abstillen, um die Flasche und um den Schnuller. Also um diese drei Themen, weil die nochmal ein bisschen besonders sind. Weil diese drei Themen sind keine Erziehungsfragen. Das hat nichts mit Eltern-Kind-Konflikten oder sonstigem zu tun. Das ist nicht so einfach, mit diesen drei Themen umzugehen. Da braucht es einen guten Plan und so weiter und so fort. Da will ich jetzt gar nicht näher drauf eingehen. Es wird nämlich nächste Folge eben einfach darum gehen. Aber einfach, dass du das für diese Folge schon mal weißt, dass diese spezifischen Themen, und ich finde, die kann man ganz gut zusammenfassen, dass diese spezifischen Themen in dieser Folge nicht vorkommen. So, nächstes Problem, drittes Problem, das häufige Aufwachen oder das kaum noch Schlafen in den Morgenstunden. So, diese drei Probleme, die werden wir jetzt einzeln einmal durchgehen. Beginnen wir mit Problem Nummer 1. Die Einschlafbegleitung dauert zu lange. Woran kann das liegen und was kannst du tun? Es gibt gewisse Punkte, die du beeinflussen kannst, und es gibt gewisse Punkte, die du nicht beeinflussen kannst. Was du nicht beeinflussen kannst, sind so akute, zeitlich abgegrenzte Gegebenheiten. Zum Beispiel einleuchtendes Beispiel, wenn dein Kind krank ist. Wenn es krank ist, hast du absolut keinen Einfluss, dein Kind auch nicht, alles ist anders. Die Einschlafbegleitung kann lange sein, die kann aber auch schneller sein. Das kann natürlich alles über den Haufen geworfen sein. Das ist ja jedem klar. Es kann aber auch sein, dass die Einschlafbegleitung phasenweise mal schwierig ist oder länger dauert, weil dein Kind sich gerade stark verändert. Also weil dein Kind gerade entwicklungstechnisch einen großen Sprung macht. Und damit meine ich jetzt gar nicht sowas wie Schlafregression oder irgendwie die typischen Entwicklungssprünge aus, oh je, ich wachse oder so. Aber es ist schon so, dass Entwicklung sich in Schüben vollzieht. Also das, oder beziehungsweise, wie soll ich das anders sagen? Es gibt ja auch Phasen, wo dein Kind hauptsächlich wächst und Phasen auch, wo dein Kind hauptsächlich eine mentale Entwicklung durchmacht. Und gerade diese Entwicklungen auf Gehirnebene, auf mentaler Ebene, können den Schlaf stören, weil sie einfach nochmal viel mehr Unruhe machen, die Wahrnehmung deines Kindes verändern. Das kann nochmal ja wacher machen. Es kann dazu führen, dass dein Kind nicht mehr auf die bisher bekannte Weise einschlafen kann, was dein Kind stört, was dich stört, was einfach so ein bisschen eben akut manchmal der Fall ist. Sowas ist aber zeitlich immer auch abgegrenzt. Das wird auch wieder ganz von alleine ruhiger. Und das dauert je nachdem auch gar nicht mal so lange. Also wir sprechen hier über einen Zeitraum von maximal wenigen Wochen. Ne? Aber das kann auch deutlich schneller gehen. Es kann auch mal 3 Tage ganz schön belastend sein. Einfach, dass du das im Hinterkopf hast. Und dagegen kannst du nichts tun. Also du wirst niemals die 100%ige Kontrolle über den Kinderschlaf bekommen. Ich denke aber jetzt mal, ich gehe stark davon aus, dass es jetzt auch gar nicht dein Ziel ist. Ich glaube, du willst einfach eine grundsätzliche Lösung. Und wenn es grundsätzlich gut läuft, kann es ja auch mal phasenweise mal ein paar Tage lang ein bisschen herausfordernder sein. Davon gehe ich jetzt einfach mal aus. So, welche Punkte kannst du an diesem Thema aber verändern? Welche hast du in der Hand? Und der allerwichtigste Punkt generell, wenn es ums Schlafen geht, ist die richtige Schlafaufteilung für dein Kind. Da guckt man sich den Gesamtschlaf an. Man guckt sich an, ja, wie viel schläft das Kind? Kann es überhaupt genug Schlafdruck aufbauen? Bedeutet, ist es einfach müde genug zum Schlafen, aber noch nicht übermüdet? Und ich weiß, das ist wirklich so ein Ding, ne? Also das ist wirklich so, ja, als Eltern fragt man sich, okay, wann ist mein Kind müde genug? Aber noch nicht in der Übermüdung, und da kann sich also gefühlt manchmal um eine Minute handeln, die so perfekt wäre. So ist es natürlich nicht. Es gibt ja auch Tabellen und sowas, aber das Wichtige ist eigentlich, dass du auf dein Kind guckst. Und wenn du das Gefühl hast, dein Kind ist in der Einschlafbegleitung super zufrieden, ja, so ein bisschen aktiv vielleicht auch, aber ist nicht genervt, ist nicht irgendwie, ja, sondern ist irgendwie gern mit dir zusammen, aber schläft einfach nicht ein, dann ist es vermutlich noch nicht an dem Punkt, dass es quasi Zeit ist zum Einschlafen. Das kann aber sein, dass es schon Zeit wäre, aber zum Beispiel der Mittagsschlaf noch nicht lang genug her ist. Denn diese Zeitzone zwischen Ende des Mittagsschlafs und Anfang des Abendschlafs ist enorm wichtig. Wenn die zu kurz ist, dann baut sich einfach nicht genug Schlafdruck auf. Wenn die zu lang ist, kann es natürlich auch geben, ist aber in der Regel eher selten bei Eltern der Fall, weil ich erlebe es viel häufiger, dass Eltern möchten, ja, mein Kind hat bis um 15 Uhr geschlafen, aber ich möchte, dass es bitte um 18, 19 Uhr abends schläft. Ja, das wird je nach Alter nicht passieren. Ich kann dir hier an der Stelle keine Angaben nennen, an denen du dich orientieren kannst, weil es einfach super stark aufs Alter ankommt. Es kommt aber auch zum Beispiel auf so Sachen an, wie zum Beispiel ist dein Kind in außerfamilierter Betreuung und macht den Mittagsschlaf in der Kita. Dann hast du ja schlicht und ergreifend keinen Einfluss. Ne? Es geht einfach nur darum, wenn du für dich sagst, oh, die Einschlafbegleitung dauert 1 Stunde und mein Kind ist irgendwie, ja, macht noch Quatsch, lacht mit mir und so, ist noch ganz zu viel, immer bis es endlich mal schläft. Das ist ein deutliches Zeichen dafür, dass ihr zu früh ins Bett gegangen seid. Höchstwahrscheinlich. Natürlich hat das Ganze auch etwas damit zu tun, wann dein Kind morgens erwacht. Und ja, es geht einfach um den gesamten Schlaf und um die gesamte Aufteilung auf 24 Stunden gesehen. Es spielt eine Rolle, wie viel dein Kind insgesamt schläft, wie viel dein Kind zum Mittagsschlaf schläft, wann genau der Mittagsschlaf angesetzt ist. Diese ganzen Thematiken spielen eine Rolle und die sind wirklich in den allermeisten Fällen so das Zahnrad, an dem man drehen kann, beziehungsweise an dem man feststellen kann, woran es liegt, wenn das Schlafen und das Einschlafen schwierig ist. Im Gegenteil dazu gibt's aber zum Beispiel auch die Kinder, die abends dann komplette Ausraster kriegen, ganz schlecht drauf sind, sehr viel weinen, schreien, super genervt sind, irgendwie unzufrieden mit allem, und das spricht dann sehr stark für Übermüdung. Das heißt, da kannst du dann auch hingucken, wie der Gesamtschlaf aufgebaut ist und ob du dein Kind vielleicht auch schon mal ein bisschen früher hinlegen kannst. Ja, und ganz häufig erlebe ich es auch, dass Eltern auf diese Müdigkeitsanzeichen warten bei Kindern, dass sie sagen, okay, ich bringe mein Kind dann ins Bett, wenn sie müde sind oder wenn es müde ist, aber das zeigt mir mein Kind gar nicht an, sondern es ist dann auf einmal mit einem Fingerschnips in der Übermüdung und dann ist Katastrophe. Ich finde es ein bisschen trügerisch, auf Müdigkeitsanzeichen zu achten, weil die wirklich super vielfältig sein können. Wir sprechen dann nicht über ein Kind, das jetzt irgendwie sich aufs Sofa setzt und dann total ruhig wird. Wir sprechen auch nicht darüber, dass ein Kind unbedingt gähnen oder sich die Augen reiben muss. Das kann auch einfach sein, dass Kinder dann super aktiv werden. Also meine Tochter tatsächlich in einer gewissen Altersbreite habe ich einfach gemerkt, dass sie müde wird, wenn sie auf einmal aufgedreht hat. Und zwar jetzt gar nicht so in dieser Übermüdungshinsicht, sondern einfach so. Dann habe ich gemerkt, okay, sie kämpft noch dagegen an, weil Kinder haben nicht wirklich Lust, schlafen zu gehen. Ne? Ich habe es in der letzten Podcast-Folge ja schon gesagt, schlafen bedeutet Trennung, schlafen bedeutet ja auch Abschied vom Tag, schlafen bedeutet dann auch ein Ende an eine schöne Zeit zu setzen und das fällt Kindern generell schwer. Und deswegen kann es einfach auch sein, dass ein Kind da aktiv, unterbewusst natürlich, dagegen ankämpft und deswegen ist das mit den Müdigkeitsanzeichen immer so eine Sache. Also du darfst dich an die richtige Aufteilung des Schlafs ruhig auch langsam herantasten oder ein bisschen ausprobieren. Mach das nur mit viel Zeit, denn ob du jetzt für 2-3 Tage mal was veränderst, wird dir nicht so viel Aussagekraft, also hat nicht so viel Aussagekraft, das solltest du über einen längeren Zeitraum versuchen umzusetzen. Das ist auch dieses ganz typische, ja, ich habe schon alles probiert, ich bin auch schon mal um 18 Uhr mit ihm ins Bett gegangen oder um 21 Uhr, das ändert nichts. Ja, das ändert auch nichts, wenn du es einen Tag so machst oder einen Tag so. Das dauert einfach, das musst du wirklich ein paar Tage, eine Woche auf jeden Fall machen, wenn du da die Idee hast, okay, daran könnte es liegen, ich probiere mal was aus. Es können auch Fehler am Tagesablauf sein. Es kann sein, dass einfach zu wenige Entspannungsmomente da waren. Es kann sein, dass zu viel Entspannung da war und kein richtiges Austoben gewährleistet wurde. Es kann auch sein, dass zu wenig 1-1 Zeit da war, zu wenig Bindungszeit mit dir. Das spielt dann natürlich auf unerfüllte Bedürfnisse an. Und hierzu auch nochmal gern der Verweis auf die 2. Podcast-Folge. Schau dir da einfach nochmal euren Tagesablauf an. Genau, das können Gründe sein oder sind sehr, sehr typische Gründe, warum eine Einschlafbegleitung lange dauert. Aber das Thema mit dem Gesamtschlaf, das bezieht sich ja auch auf so Sachen wie, wann das Kind morgens aufwacht und ob es die Nacht über auch gut schläft. Das heißt, das ist eher so ein generelles Ding. Aber für eine lange Einschlafbegleitung, das ist einfach häufig der Punkt, dass wahrscheinlich zu früh ins Bett gegangen wird oder das Kind schon in der Übermüdung ist oder, und da kommen wir jetzt auf das 2. Problem zu sprechen, dass die Einschlafhilfen für dich belastend sind. Beziehungsweise, dass du gerne eine Einschlafhilfe abschaffen würdest, aber dann die Einschlafbegleitung lange dauert. Ne? Also das kann natürlich auch so ein kleines Kombinationsproblem sein. Grundsätzlich einmal etwas zum Thema Einschlafhilfen. Damit meine ich jetzt nicht unbedingt so Geräte oder irgendwas, sondern damit meine ich zum Beispiel das, was dir dabei hilft, dein Kind zum Schlafen zu bekommen. Das kann Stillen sein, das kann Hopsen auf dem Petsyball sein, das kann Tragen in der Trage sein. Das kann aber auch Kuscheln sein und das kann auch Singen sein oder Sonstiges. Einfach die Möglichkeit, die du nutzt, um dein Kind zum Schlafen zu bringen. Einschlafhilfen sind moralisch neutral. Die sind vollkommen okay. Alle. Die sind nur dann nicht mehr okay, wenn sie dich belasten. Und wenn du damit okay bist, dein Kind zu stillen, bitte, bitte, go for it. Also veränder da bitte auf keinen Fall etwas, wenn es dich nicht belastet. Auch nicht präventiv. Wenn du gerne auf den Petsyball hüpfst, mach es weiter. Kein Problem. Nur in der Regel ist es ja so, dass es einen schon irgendwann belastet. Also zum Beispiel auch das Tragen in der Trage. Manche Eltern machen das vielleicht ganz gerne. Oder phasenweise gerne, dass man einfach noch so ein bisschen kuscheln und ist vielleicht auch schön, das Kind ist vielleicht noch kleiner, noch nicht so schwer und dann ist alles in Ordnung. Mach das bitte weiter und denk nicht drüber nach, dass du das auch irgendwann mal ohne Tragen hinbekommen möchtest. Es ist vollkommen okay. Es ist aber auch okay, für sich zu beurteilen, ich will das auf diese Weise nicht mehr haben. Dann darfst du auch was ändern und es ist auch zu ändern, auch wenn du dir das vielleicht, wenn du damit Probleme hast, nicht wirklich vorstellen kannst. Um zur Ruhe zu kommen bei einem Kind, also wirklich diesen Übergang zu schaffen von wach zu Schlaf, muss es sich ja entspannen. Und Entspannung bei Kindern, gerade im Einschlafprozess ist ein bisschen schwierig, weil sie ja in ihrer Entwicklung sind, weil sie eben diese innere Unruhe, wie gesagt, überhaupt nicht negativ gemeint, sondern einfach ganz natürlich, aufgrund dessen, dass sie es halt Kinder sind, ja, ist einfach schwierig deswegen. Wir können uns einfach hinlegen und sagen, oh Gott sei Dank liege ich jetzt, ich entspanne mich jetzt, ich schlafe jetzt ein. Das können Kinder nicht. Die sind innerlich so getrieben. Und deswegen ist das bei Erwachsenen auch was Negatives, wenn man so eine innere Unruhe hat, weil es einfach nicht mehr im Erwachsenenalter natürlich ist. Wir müssen im Erwachsenenalter von der Entwicklung her gesehen nichts mehr üben. Wir müssen nicht mehr laufen lernen oder sonstiges. Können wir alles schon. Die Entwicklung ist abgeschlossen. Aber ein Kind steckt ja noch mitten in seiner Entwicklung und ein Gehirn schaltet sich dann nicht auf einmal ab, wenn irgendwie Mama, Papa sagen, jetzt ist Einschlafzeit. Ne? Genau. Also mein effektivstes Mittel werde ich dir jetzt verraten, um diese innere Unruhe von Kindern zu beruhigen, loszuwerden, das ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach, ja doch, um sie zu beruhigen. An der Stelle passt das. Ich mag das Wort nämlich an sich nicht so gerne, aber an der Stelle passt es gut. Und zwar hilft es Kindern immer dann, wenn sie einen externen Reiz haben, auf den sie sich konzentrieren können. Denn wenn man sich das so vorstellt, ein Kind liegt jetzt zum Beispiel bei Mama oder Papa im Arm, soll schlafen. Also was das Kind dabei alles fühlen muss, also alleine schon diese innere Unruhe aufgrund der Entwicklung, wie krass das Kind das spürt, wenn es nicht abgelenkt ist. Ne? Also wenn es nicht irgendwie mit Spielzeug spielen kann oder sonstiges, ist es in einem dunklen Raum, klar mit Körpernähe ist alles okay, aber in einem dunklen Raum ohne Geräusche, dabei spürt es sich selber wirklich sehr, sehr stark. Und dieses, ja, was eben entwicklungstechnisch gerade ansteht oder generell dieser Bewegungsdrang, kickt dann wirklich sehr und dein Kind hat dem nichts entgegenzusetzen. Es sei denn, du gibst ihm etwas, was es entgegensetzen kann. Und natürlich sage ich jetzt nicht, hol dir Spielzeug ins Bett und lass dein Kind spielen, weil dein Kind soll ja einschlafen. Sondern es ist gut, einen externen Reiz zu schaffen, der das Schlafen nicht verhindert. Und ganz oben in der Reizhierarchie stehen Bewegungsreize und so etwas wie Stillen. Also ein Bewegungsreiz ist ein sehr, sehr starker Reiz. Ne? Also wenn ich ein Kind rumschuckel, wenn ich es in der Trage habe, wenn ich auf den Petsyball hüpfe, aber auch wenn ich es stille, hat es ja diesen, eben zum Beispiel diesen Bewegungsreiz, der ja so diese innere Unruhe auch sozusagen ein bisschen überdeckt. Und beim Stillen habe ich auch, ne, ich habe ja was zu tun als Kind, ich saug dann an der Brust, ich kriege dann diese Milch, das spüre ich ja auch, ich trinke, ich schmecke, ich rieche, ich habe ja so viele Reize, auf die ich mich konzentrieren kann, die aber nicht meinen Schlaf stören, sondern die schön sind, die wohlig sind, die sich gut anfühlen, die ja eher zur Entspannung beitragen. Und deswegen ist sowas wie Petsyball tragen und Stillen oftmals so ein Einschlafgarant. Bei vielen, vielen Kindern, nicht bei allen, aber bei vielen. Und für die meisten Mamas ist das Einschlafstillen eine Weile lang okay. Und wie lange diese Weile geht, das ist sehr unterschiedlich. Das kann so lange gehen, bis sich das Kind selber abstillt. Es kann aber auch sein, dass es nach wenigen Wochen schon nicht mehr okay ist für die Mama. Und viele stellen sich dann natürlich auch die Frage, okay, will ich das jetzt, es belastet mich, aber will ich das jetzt wirklich abschaffen? Weil wenn ich das jetzt abschaffe, dann lege ich mir vielleicht selber ein Ei, weil mein Kind dann ewig braucht zum Einschlafen. Also werde ich es vielleicht noch ein bisschen länger aushalten, weil ich weiß, mein Kind schläft zuverlässig ein. An der Stelle möchte ich dir sagen, dein Kind kann auch zuverlässig einschlafen, wenn du diese Dinge nicht mehr tust. Du musst es nur mit irgendwas ersetzen. Und von der Reizhierarchie, so nenne ich das, also es ist gar nicht jetzt ein wissenschaftlicher Begriff, sondern einfach das, wie ich das Ganze erkläre, kommt darunter haptische Reize, also so etwas wie streicheln, kraulen, aber auch massieren. Und massieren jetzt nicht in dem Sinne, dass man jetzt irgendwie Verspannungen rausmassiert, wie jetzt bei Erwachsenen, so, ne, wenn man so eine Rückenmassage macht und dann irgendwie Verspannungen aus den Muskeln massiert, sondern ich empfehle da Massagegriffe eher als Begrenzung und als Körpergrenze spüren. Denn dieses Körpergrenze spüren kann auch diese Unruhe beruhigen. Und es schüttet ja auch, also Körperberührung ist ja generell etwas Beruhigendes, schüttet ja auch Oxytocin aus und so weiter. Und ich empfehle da, den Körper des Kindes einfach abzudrücken, in einer gewissen Intensität. Das sollte natürlich nicht so sein, dass es wehtut, aber es darf auch nicht zu zaghaft sein, weil wir sonst diesen Begrenzungsreiz nicht haben. Und dann gerne bei den Füßen beginnen und erstmal so die Beine nacheinander nach oben abdrücken. Und Ziel ist nicht unbedingt, dass das Kind dabei einschläft, sondern Ziel ist, dass das Kind liegen bleibt und sich erstmal eine Weile darauf konzentrieren kann. Und das Gute an diesem Reiz ist, dass du diesen Reiz selber ganz feinschrittig reduzieren kannst. Also du musst nicht irgendwie ein Gerät umstellen oder sonstiges, sondern du benutzt ja deine Hände und du kannst erst ganz stark beginnen und ja gemäß der kindlichen Unruhe quasi agieren und dann immer weniger werden und einfach auch abchecken, okay, wenn ich jetzt weniger mache, dreht mein Kind dann wieder auf, wird es wieder unruhiger oder beruhigt es sich eher? Ich habe die Erfahrung gemacht in meinen Beratungen, dass das sehr gut funktioniert, um ein wenig Ruhe ins Kind zu bringen. Das ist jetzt nicht unbedingt das Rätsels Lösung, wenn es darum geht, dass das Kind wirklich in den Schlaf gleiten soll. Ne? Aber wenn wir ein Kind haben, das gar nicht die Chance hat, in den Schlaf zu kommen, weil es einfach sich noch gar nicht hinlegt oder so viel rumwuselt, dass es da jetzt irgendwie ganz lange bräuchte, um aus dieser Wuselei in den Schlaf zu finden, hilft es, das einzuschränken. Und das Kind überhaupt mal in eine Situation zu bringen, aus der es auch einschlafen kann. Unter dem haptischen Reiz stehen die akustischen Reize. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel etwas wie Summen, Singen. Also viele Kinder reagieren darauf, wenn die Mama einfach leise summt. Aber es sind zum Beispiel auch so Sachen wie White Noise oder bestimmte Geräte, die man sich kaufen kann, die ganz, ganz, ganz leise Melodien abspielen. Ich empfehle wirklich, diese Melodien sehr, sehr leise zu haben, damit sie den Schlaf nicht stören und damit dein Kind sich quasi ein bisschen darauf konzentrieren muss. Denn in dem Moment, wo dein Kind dieser Musik zuhört und mit seinen, also gedanklich bei dieser Melodie ist, die ja natürlich, wenn es immer dieselbe ist, auch ja quasi so eine Prägung auf den Schlaf hat oder einfach den Schlaf für dein Kind so einleitet, dass es dann nicht mehr von der Konzentration in sich ist und einfach diese innere Unruhe nicht mehr so spürt. Und aufgrund dessen, dass es sich dann auf diesen mini-akustischen Reiz konzentriert, ist es auch wiederum in der Lage, in der Situation einschlafen zu können. Und darunter ist nichts mehr. Also wir haben quasi Bewegung, Schrägstrich, Stillen. Darunter ist haptisch, darunter ist akustisch und darunter gibt's nichts mehr. Also es gibt dann keine Reize mehr. Visuelle Reize fallen sowieso komplett raus, weil das Kind ja die Augen schließen soll beim Einschlafen. Aber genau, diese Reize haben wir eben zur Verfügung. Und ja, Reize ist an der Stelle vielleicht auch kein gutes Wort. Es geht eher um so einen Fokus. Es geht darum, den Fokus auf etwas anderes zu legen, als auf diese innerliche Unruhe und den Fokus überhaupt mal auf irgendwas legen zu können, um selbst zur Ruhe kommen zu können, sozusagen. Und wenn du ganz da oben bist, wenn du stillst, Petsyball trägst oder sowas, kannst du es mal mit dem darunterliegenden Reiz probieren. Und du kannst diese Reize auch kombinieren. Also du kannst zum Beispiel massieren und gleichzeitig das Gerät oder die Spieluhr oder sowas anmachen, die eine Melodie macht. Ich plädiere nur an der Stelle auch dafür, nicht zu viel zugleich zu machen. Also nicht irgendwie White Noise an, massieren, mit der anderen Hand kraulen, so, ne? Also alles auf einmal, nur so nach dem Motto, mehr ist mehr. Das ist nicht der Fall. Sondern du darfst dich da ein bisschen rantasten. Ich empfehle dir auch, wenn du davon was probierst, mach es bitte mindestens 3 Tage oder 3 Abende am Stück. Und weil das erste Mal funktioniert eigentlich nie. Also ja, es kann schon auch mal, aber ich will da wirklich, dass du keine Erwartung hast, dass es beim ersten Mal funktioniert. Das heißt, wenn du es ausprobierst, mach das bitte mindestens 3 Abende am Stück und dann kannst du deine Erfahrung machen mit deinem Kind, ob du glaubst, dass es für dein Kind hilft oder nicht. Übrigens auch so etwas wie Fummeln. Also Fummeln ist auch noch so ein Ding, das ist echt oft bei Kindern und das ist auch was ganz, ganz Natürliches und überhaupt nichts Falsches, aber wenn das Fummeln halt dir wehtut, dann ist es halt nicht so gut. Also Fummeln ist auch durchaus in Ordnung. Du kannst gucken, was dein Kind für ein Typ Fummler ist. Also das ist auch lustig. Vielleicht mache ich dazu auch mal eine Podcast-Folge, weil es gibt wirklich auch verschiedene Typen beim Fummeln. Es gibt diese Radioantennendreher. Das sind so die häufig an der Brustwarze wie so einem Radioschalter drehen. Es gibt aber auch die Kinder, die fetzen. Es gibt die Kinder, die ziehen, also zum Beispiel an Haaren oder so. Und da gibt es halt ganz, ganz verschiedene. Es gibt Kinder auch, die kratzen oder kneifen oder sowas. Da darfst du gucken, wie du das deinem Kind ersetzen kannst, weil damit reguliert sich dein Kind. Das ist Selbstregulation und die ist okay. Nur sie sollte dir halt nicht wehtun. Und du kannst auch versuchen, ob du diese Bewegung in der Hand ein bisschen minimieren kannst, dadurch, dass du die Hand von außen ein bisschen festhältst und so ein bisschen einen kleinen Gegendruck. Das soll jetzt nicht irgendwie zwanghaft, also dass dein Kind nicht gezwungen wird, die Bewegung einzustellen, aber dass sie einfach so ein bisschen von der Intensität nachlässt, sozusagen. Genau. Das zum Thema Einschlafhilfen. Das dritte Problem, das wir haben, ist ja das häufige Erwachen oder das sehr, sehr frühe Erwachen oder kaum noch Schlafen in den Morgenstunden. Auch das ist ein Thema, wo ich mir den Gesamtschlaf anschauen würde. Beim häufigen Erwachen kann es zu wenig Schlafdruck sein, es kann Übermüdung sein, es kommt ganz drauf an, wenn dein Kind eine nächtliche Wachphase hat, ist es da gut gelaunt oder nicht. Wenn es gut gelaunt ist, eher Thema Schlafdruck, wenn es nicht gut drauf ist, eher Thema Übermüdung. Genau, frühes Aufwachen in den Morgenstunden oder auch unruhiges Schlafen in den Morgenstunden ist ein häufiges Thema beim Stillen. Da haben wir ganz, ganz viel das Dauernuckeln. Dauernuckeln ist beim Abstillen auch nochmal so ein Spezialgebiet von mir, wo ich sehr, sehr viel Erfahrung gesammelt habe und das sehr, sehr gut beraten kann. Also falls du da ein Thema hast, was jetzt super akut ist, dann schreib mir einfach auf Instagram gerne Nachricht und dann gucken wir mal. Aber Dauernuckeln ist wirklich so das Thema, was die Mütter zum Abstillen meistens veranlasst. Also damit geht's los. Oft. Genau. Ein Wort zum Thema frühes Erwachen. Das ist jetzt eine Faustregel von mir. Auch diese ist jetzt nicht wissenschaftlich begründbar oder irgendwie. Das ist eine Faustregel von mir. Alles, was vor 5 Uhr Erwachen ist, würde ich eher zur Nacht zählen und müsste man sich anschauen, kann man verändern. Und alles, was ab 5 Uhr ist, kann einfach der Art deines Kindes geschuldet sein. Es gibt natürlich auch bei Kindern diejenigen, die eher Lerchen oder Eulen sind. Also Kinder, die früh schlafen gehen und früh aufwachen oder Kinder, die spät schlafen gehen und spät aufwachen. Sowas hängt an der Schlafbiologie deines Kindes und das wird man nicht vom Grundsatz her verändern können. Das ist einfach in der Biologie gegründet. Aber alles, was vor 5 Uhr ist, darfst du dir anschauen und darfst du auch Hoffnung haben, dass sich sowas verändert. Also grundsätzlich darfst du immer Hoffnung haben, dass sich was verändert, denn du kannst auch bei allem einfach sagen, okay, also das mit dem Schlaf, das wird sich auch von alleine erledigen. Die Frage ist halt nur, wie hoch ist dein Leidensdruck? Wenn dein Leidensdruck hoch ist, lohnt es sich, die Dinge anzuschauen, denn in aller Regel kann man was im Schlaf verändern. Und wenn es für dich eine belastende Situation ist, dann bitte, bitte such dir Hilfe und veränder was. Wenn es für dich nicht belastend ist und du sagst, naja gut, so ist es halt, kannst du auch zuwarten. Also der Schlaf wird von alleine besser, dafür musst du nichts tun. Aber wenn dein Kind zum Beispiel immer um 4.30 Uhr wach ist, liegt wahrscheinlich schon dem was zugrunde und da kann man dir helfen. Also, das heißt, du kannst gerne einfach sagen, okay, ist jetzt halt phasenweise so, wird sich auch wieder ändern. Oder du sagst, nee, also damit komme ich jetzt nicht mehr klar. Das kann noch irgendwie, weiß ich nicht, wie lange gehen, bis sich das ändert. So lange kann ich es nicht aushalten. Dann völlig okay, such dir Hilfe. Genau. Also beim häufigen Erwachen ist es wichtig, nachts und auch beim Thema nächtliche Wachphasen, die so eine Stunde oder zwei oder so gehen, schau dir den Gesamtschlaf an, guck einfach mal, wo man da optimieren könnte, zwecks Schlafdruck, also genügend Schlafdruck, zwecks Übermüdung. Beim Thema kaum Schlaf in den Morgenstunden, also das habe ich in der Regel nur bei gestillten Kindern, Thema Dauernuckeln. Das werde ich auch in der nächsten Podcast-Folge ansprechen. Und beim Erwachen, alles, was vor 5 Uhr ist, ist so ein Gesamtschlafthema. Und was nach 5 Uhr ist, kann sehr gut sein, dass es einfach der Schlafbiologie deines Kindes geschuldet ist. Und sowas kann sich auch noch ändern. Nur ist es schwierig, ein Kind, was zum Beispiel um 5.30 Uhr oder 6 Uhr aufwacht, länger zu ziehen, wenn es um die Uhrzeit nun mal einfach ausgeschlafen ist. Ne? Das muss auch nicht wirklich dann sein, dass da irgendwas zugrunde liegt. Also wie gesagt, vor 5 Uhr meistens schon, nach 5 Uhr es kann einfach sein, dass es jetzt mal so ist. Aber das kann sich auch nochmal ändern. So, das war die Folge zum Thema Einschlafen, Weiterschlafen. Genau, nochmal die Erinnerung, wenn dir die Folge gefallen hat, würde ich mich sehr, sehr arg über eine Podcast-Bewertung freuen. Ich danke dir jetzt schon mal herzlich und bis zur nächsten Folge.